Vis-à-vis.
Frau Grütters, als Sie noch Kulturstaatsministerin waren, da hatten Sie jeden Tag mehr Termine, als der Tag Stunden hat. Als Bundestagsabgeordnete hat sich das mutmaßlich vielleicht ein bisschen reduziert. Als wir uns jetzt zum Interview verabredet haben, ging das eigentlich relativ schnell. Da haben Sie gesagt, ja, an welchem Tag wollen Sie denn gerne? Also ist so ein leerer Terminkalender ein Zugewinn an Lebensqualität oder fühlen Sie im Moment auch Phantomschmerz?
Was für eine heikle Eingangsfrage, denn genau die stelle ich mir hier laufend und ein bisschen fürchte ich mich davor, weil ich in der Tat jetzt 41 Berufsjahre auf dem Buckel habe und tatsächlich 28 Jahre davon zwei Jobs gemacht habe, Stiftung Brandenburger Tor und Bundestagsmandat oder dann Bundestagsmandat und Staatsministerin. Also das war in der Tat eine intensive Zeit und ich freue mich jetzt auf ein bisschen mehr Freizeit, aber ich fürchte mich auch davor, dass es zu viel wird, wenn nicht auf der anderen Seite auch die Arbeit steht, die die Freizeit dann ja auch zu einem köstlichen Alternativmoment macht. Ne? Also ich gebe ehrlich zu, dass es für mich ein bisschen merkwürdig sich noch anfühlt und ich nicht weiß, was auf mich zukommt.
Sie hatten Ihren Abschied ja in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Gastbeitrag angekündigt und da haben Sie unter anderem geschrieben, Spitzensportler werden systematisch abtrainiert, körperlich wie seelisch, aus der Politik aber scheidet man einfach so. Ich entnehme jetzt mal Ihren Worten, dass Sie so einen richtigen Abtrainierungsplan für sich nicht haben, oder?
Also ehrlicherweise, es gibt einen Coach, Gott sei Dank, den habe ich kennengelernt und der hilft mir. Und das hilft mir übrigens wirklich, dass ich mich auf diese dritte Lebensphase quasi nach der intensiven, wirklich überdurchschnittlich intensiven Berufstätigkeit und Politik ist ja auch etwas, was man nicht in Terminen macht, sondern was eine Haltungsfrage ist, der mir hilft, jetzt diesen Transformationsprozess ein bisschen zu gestalten. Und ehrlich, ich kann es nur jedem raten, weil es ist schon eine echte Zäsur. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass weniger Termine sind, sondern auch der Bedeutungsverlust ist ja ganz erheblich. Und selbst wenn man sich vorher damit beschäftigt, trifft einen auch emotional. Das habe ich natürlich auch nach meinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt schon mitbekommen, aber es war gut, dass das so in Schritten passiert ist. Und ich bin auch froh, dass ich selbst den Zeitpunkt jetzt zum Ausscheiden bestimmt habe. Gott sei Dank.
Das haben Sie gerade gesagt, Politik, das ist auch eine Haltungsfrage. Gerade zum Ende hin war die Haltung nochmal, sagen wir mal, ganz besonders gefragt. Gerade in den letzten Monaten und Jahren ging es sowieso ja rauer zu im Bundestag. Das haben Sie auch immer wieder gesagt, auch mit dem Einzug der AfD und den Reden, die zum Teil gehalten wurden. Zuletzt traten Sie nochmal, sagen wir mal, auch medial ein bisschen in Erscheinung, weil Sie bei den Anträgen und auch Gesetzesentwürfen, die die Unionsfraktion zur Abstimmung gestellt haben im Bundestag unter der Führung von Friedrich Merz, ich sag mal, unter Inkaufnahme eines Abstimmungserfolgs mit AfD-Stimmen, den Abstimmungen sind Sie ferngeblieben. Ein Zeichen von Haltung?
Das war einer der wenigen Momente, in denen es tatsächlich um eine Gewissensentscheidung ging, für mich jedenfalls. Wo ich nicht nur eine andere Meinung möglicherweise hatte als der Fraktionschef in dem Fall. Ich habe 20 Jahre Bundestag auf dem Puckel, da hat es immer mal wieder Situationen, damals noch unter Kauder, Brinkhaus als Fraktionschef, jetzt unter Merz gegeben, in denen man nicht zu 100% einer Meinung ist. Damals bei den Zuwanderungsgesetzen, wir nennen das immer Spurwechsel, dass Migranten, die lange hier sind, dann auch in sozialversicherungspflichtige Jobs können, waren viele von uns der Meinung, dem, was Frau Faeser vorgelegt hat, kann man zustimmen und wir haben uns dann, um die Fraktion nicht zu strapazieren, einfach nur enthalten. Aber das war eine Frage der Meinung zu einem Thema. Hier finde ich die Nähe zur AfD nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern sie einzukalkulieren, weil man ohne sie ja gar keine Mehrheit hätte haben können. Das fand ich, ging zu weit und das ist für mich eine Gewissensentscheidung gewesen. Man sagt ja immer, der, die das Abgeordnete ist, nur ihrem Gewissen verpflichtet und auf der anderen Seite steht eben die Fraktionsdisziplin, die ein sehr, sehr wertvolles Moment des politischen Arbeitens ist. Aber hier habe ich von meiner Gewissensentscheidung Gebrauch machen müssen.
Hand aufs Herz, hätten Sie die auch so getroffen, wenn es für Sie noch weitergegangen wäre?
Ich wusste, dass die Frage jetzt kommt, ja, glaube ich schon. Ich habe mir immer mal wieder auch eine andere Haltung oder Meinung gegönnt, als meine Landespartei beispielsweise hat, als es damals um Laschet oder Söder als Kanzlerkandidaten ging. Und da muss man sich öfter mal fragen, wie viel ist dir jetzt deine Meinung wert? Weil man weiß, dass man damit Freundschaften auch in Frage stellt oder Kollegialität strapaziert. Aber andererseits braucht es auch eine Haltung. Und ich beziehe die ja auch aus meinem christlich-sozialethischen Rahmen, in dem ich Politik gemacht habe als engagierte und auch aktive Katholikin beispielsweise. Und da gerät man gelegentlich, also mir ist das passiert, an die Grenzen dessen, was die anderen noch mitmachen. Und dann ist das eine Abwägung.
War das für Sie auch so ein Punkt, wo Sie gedacht haben, ja doch, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, jetzt nicht nochmal um ein Bundestagsmandat zu kämpfen?
Ja, das hat unterschiedlichen Motiven gefolgt, dieser Entscheidung. Ich habe natürlich ausgelotet, wie ist die Möglichkeit mit einem Wahlkreis, mit der Liste, welche jüngeren Leute streben jetzt in diese Mandate, die ich ja immerhin 30 Jahre in der Berliner CDU jetzt auch als Parlamentarierin hatte. Und eines gebe ich auch ehrlich zu, Parteiarbeit kann sehr erschöpfend sein. Und das habe ich jetzt über 40 Jahre gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Befreiung, die ich dann auch spüre jetzt.
Auch weil es in Ihrer Partei, sagen wir mal, sehr männerdominiert ist und so diese Rollenbilder, Gewinner und Verlierer, wer hat jetzt hier irgendwie die entscheidende Position vielleicht stärker ausgelebt werden, als das anderswo der Fall ist?
Ja, männerdominiert stimmt und es könnte anders sein. Ich habe, als ich Landesvorsitzende war, in der Zeit zumindest den ersten paritätisch besetzten Landesvorstand der CDU Deutschlands insgesamt hingekriegt. Aber das muss man wollen und auch das geht nicht ohne Friktionen. Und ja, Gewinner-Verlierer-Spiel, aber vor allen Dingen sind die Methoden, finde ich, anstrengend. Also es hat Situationen gegeben, da bin ich wirklich mit Bauchschmerzen zu Sitzungen hingefahren und auch ziemlich nervlich beschädigt wieder zurück. Das geht aber jedem so. Parteien insgesamt sind Wettbewerbsarenen. Ja, jeder, der da etwas mehr will als nur helfend dabei sein oder als passives Mitglied eine Linie unterstützen, kommt zwangsläufig mit anderen, denen es genauso geht, ja auch in Berührung. Und dann wird es ein Wettbewerb. Und bei mir ist es so, Männer haben mich immer wieder unterstützt. Also ohne die hätte ich meine Karriere nicht gemacht. Aber wenn man auf Augenhöhe ankommt, dann ist es ein Wettbewerb, der auch unter Frauen stattfindet, der auch zwischen Frauen und Männern stattfindet. Und den muss man wollen und aushalten können. Dann wird man allerdings auch mit dem schönsten Amt belohnt, das ich mir vorstellen konnte, als Staatsministerin für Kultur und Medien auf Bundesebene dabei zu sein. Das war dann auch eine Genugtuung und das hat alles jeden Einsatz gerechtfertigt.
Ein Einsatz, der aber auf Landesebene gar nicht so richtig wertgeschätzt wurde. Also Sie waren ja parallel auch Landesvorsitzende, aber durch Ihr Ministerinnenamt natürlich sehr eingebunden, haben das auch immer wieder betont. Aber gleichzeitig hat dann eben ein Kai Wegner, der heute regierender Bürgermeister, da ist, ich sag mal, hinter Ihrem Rücken eine Mehrheit organisiert, um Sie als Landesvorsitzende abzulösen. War das so ein Tiefpunkt, mit dem man erstmal klarkommen musste dann?
Ja, natürlich war das so, aber wir haben uns auch verständigt. Also ich akzeptiere diese Mechanismen ja. Ich habe sie kapiert und ich habe mich bewusst in diese Mechanismen begeben. Und es war derselbe Kai Wegner, der mich ja ein paar Jahre vorher wirklich gebeten hatte, den Landesvorsitz zu übernehmen, als ich als Staatsministerin für Kultur und Medien immerhin noch ein freundliches Gesicht der Berliner CDU war, die damals ein schlechtes Wahlergebnis hatte. Und da habe ich mich auch in die Pflicht nehmen lassen. Und es ging dann auch darum, Stefan Evers als meinen Generalsekretär zu wählen. Und da musste man sich erstmal richtig durchsetzen. Und Kai Wegner war immer schon jemand, der die CDU Berlin sehr gut gekannt und auch beeinflusst hat. Und das damit, deshalb, sonst wäre er jetzt auch nicht regierender Bürgermeister.
Ja, gleichzeitig war er damals ja Ihr Vizelandeschef und hätte ja sagen können, ich bin hier wunderbarer Teamplayer. Teamplayer kann er jetzt im Augenblick eigentlich ganz gut, wenn man das beobachtet, auch gerade zwischen Regierung und Opposition, was er da gerade schmiedet an Verwaltungsreformen. Überrascht Sie diese Seite an Kai Wegner?
Nein, ich glaube, dass er diese Fähigkeiten mitgebracht hat und auch vorher schon hatte. Aber nochmal, in der Partei selber gilt es ja darum, am Ende derjenige zu bleiben, der als einziger bis ganz nach oben kommt. Sonst sitzt man da nicht als Landesvorsitzender und kann am Ende bestimmen, wer hier was wird und wie man eine Bundestagsliste aufstellt. Und insofern ist das alles die Frucht langjähriger Arbeit. Man muss sich da einfädeln können. Diese Parteiarbeit war für mich immer die notwendige Begleitmusik zu etwas, was ich aber aus Leidenschaft immer wollte, nämlich Kultur unterstützen. Und am Ende war es das politische Amt, was mir den besten Hebel zur Unterstützung der Kultur, die ich so bewundere und von der ich so viel Lebensqualität habe, ermöglicht hat. Also es war ein Mittel zum Zweck und andere machen Parteipolitik als auch ein Stück weit als Selbstzweck. Und man braucht beide Typen Politiker, die Überzeugungstäter für eine Sache und die, die die Macht managen können.
Die Kultur, das ist immer auch eine Frage der Sprache, die man spricht. Und wenn ich das so über die Jahre beobachtet habe, dann war das immer sehr spannend zu sehen, dass da auf der einen Seite eine CDU war, der dann doch der Stammtisch sehr nahe lag. Und das meine ich gar nicht abschätzig, sondern eine direkte Ansprache hat ja auch was für sich. Und auf der anderen Seite waren dann Sie auch als Landesvorsitzende oder in Ihren verschiedenen Funktionen, ich sag mal, belesen, kam mit Max Frisch-Zitaten und anderen großen Literaten daher. Und da habe ich immer gedacht, irgendwie matcht das nicht so ganz. Und ich habe mir sogar noch ein Beispiel rausgesucht. Sie haben 2016 bei Ihrer Bewerbungsrede als Landesvorsitzende sich auch schon damals zum Thema Migration geäußert. Und haben Ihrer Partei, ja, ich würde jetzt rückblickend sagen, was ins Stammbuch geschrieben. Wir können ja mal hören.
Angst ist nämlich ein schlechter Ratgeber. Sie rät in Zeiten der Globalisierung zur Abschottung, aber wir können und wollen Deutschland und Berlin nicht nochmal einmauern. Eine Gesellschaft, die ihre, auch kulturelle Identität pflegt, kann dem anderen, dem fremden Raum gehen, ohne sich dadurch bedroht zu fühlen. Und wo die AfD Scheuklappen aus Vorurteilen und Ressentiments trägt, setzen wir auf Vernunft und Augenmaß.
Das habe ich damals gehört. Sie haben es im Präsens formuliert. Wir setzen auf Vernunft und Augenmaß. Und schon damals hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass es ein Wunsch und ein bisschen ein Flehen ist, dass es so sein möge, oder?
Ja, ich mahne meine Partei wirklich auf allen Ebenen, kommunal, aber vor allen Dingen auf Landes- und noch mehr auf der Bundesebene, immer wieder an den sozialethischen Kompass nicht zu verlieren. Das ist das, woraus die CDU, die Partei, die das C in ihrem Namen trägt, ursprünglich ihre Stärke bezogen hat. Und das darf in allzu viel tagespolitischer Politik nicht untergehen. Man muss sich das öfter ganz gezielt bewusst machen. Ich mache ein Beispiel. Die Migration, finde ich, und auch Asylthemen sind natürlich der Kernbestand dessen, wo das humanitäre und das christliche Menschenbild, Mensch hat dieselbe Würde, egal ob er über ein Boot übers Mittelmeer nach Deutschland gekommen ist oder hier geboren wurde. Das ist das eine, aber ich sag mal, an so einem abstrakten Begriff wie der sozialen Marktwirtschaft kann man das ganz einfach festmachen. Das bedeutet, dass der Stärkere dem Schwächeren unterstützt mit seinen Steuern beispielsweise und dass der Staat diesen Mechanismus organisiert und managt. Dahinter steckt ein Menschenbild, das sagt, der Schwächere darf nicht zum Bittsteller werden, nur weil er schwächer ist als andere, sondern er muss einen Anspruch auf eine soziale Leistung, auf eine Unterstützung durch die Gemeinschaft haben. Das ist soziale Marktwirtschaft, die einem christlichen Menschenbild verpflichtet ist. Und ich glaube, man muss solche Dinge sich immer wieder ganz gezielt bewusst machen. Sie laufen nicht einfach so nebenher. Und in der Migrationspolitik, finde ich, muss sich das auch bewahrheiten.
Und da kann man doch eigentlich den Eindruck gewinnen, dass das im Moment, diese Haltung, die Sie jetzt gerade skizziert haben, in Ihrer Partei im Moment eher ein Nischendasein führt, oder?
Ja, zumindest wird sie nicht bewusst gemacht und wir müssen das immer wieder einklagen und es eher das garstige Gesicht des Abschottens, des Feindbildes, das man im Zugewanderten, im Migranten, sogar im Flüchtling sieht, wird kultiviert in Deutschland insgesamt. Das macht auch die AfD so stark und ich finde, es ist unsere Pflicht, dem nicht nachzugeben. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, ich möchte in dieser Nähe zur AfD keine Entschließungsanträge und Gesetze machen. Noch dazu, wenn es um Menschen geht, um geflüchtete Menschen. Es ist bei all der Brutalität der Attacken, die uns so tief auch im Herzen dieser Gemeinschaft Deutschland treffen, trotzdem richtig den Einzelnen in diesem Zustrom, so heißt das Gesetz, und das finde ich auch problematisch, in der Menge der Flüchtlinge sehen. Wenn Sie da mal in die Containerdörfer nach Tegel gehen, das zerreißt einem doch das Herz. Und ich finde, man sollte diese individuellen Schicksale genauso ernst nehmen wie das Massenphänomen selbst.
Trauen Sie Friedrich Merz zu, dass er zu einer solchen Haltung zurückfindet mit seiner Partei?
Er ist zumindest ein überzeugter Christenmensch und ich glaube, es gibt auch in der neuen Fraktion genügend Menschen, die ihn da auch immer mal wieder dran erinnern werden. Wobei ein Kanzler in der Tagespolitik sich nicht nur mit monothematisch beschäftigen kann, aber das Thema Zuwanderung ist natürlich eins der größten Themen, die diese Gesellschaft zerreißen können. Und es geht ja nicht nur um Flüchtlinge, sondern es geht darum, dass dieses Land nicht funktionieren würde, wenn wir nicht eine vernünftige Zuwanderungspolitik betreiben, die das auch als sieht. Und Berlin ist ja ein Kosmos, in dem das Zusammenleben mit mehr als 170 unterschiedlichen Nationalitäten im Grunde jeden Tag aufs Neue gelingt. Ich finde immer, wir sollten uns das mal bewusst machen und uns freuen, dass wir in einer Stadt leben, die derart international ist und so viele Kulturen auch miteinander versöhnt. Das Humboldt-Forum beispielsweise ist diesem Geist geschuldet. Da soll jeder, der reingeht, mit dem Gefühl rauskommen, uns Menschen überall auf der Welt verbindet viel mehr als uns trennt. Nur man muss das wollen, man muss das suchen und man muss sich dessen immer mal wieder bewusst machen. Wie gesagt, das ist kein Selbstgänger.
Und damit haben Sie das andere Thema gestreift, das eigentlich Ihr großes Thema ist, die Kultur. Auch dazu haben Sie was geschrieben in Ihrem Abschiedsbeitrag. Auch in meiner Partei ist das Thema Kultur nicht gerade karriereverdächtig. Das bezog sich jetzt auf Ihre eigene Karriere innerhalb der Partei. Aber man kann ja auch den Eindruck gewinnen, gerade wenn man die Spardiskussion auf Landesebene sieht, dass auch die Kultur selbst keine allzu großen Karriereschritte macht, sondern doch von manchen, von vielen in Ihrer Partei offenbar eher als nice to have angesehen wird, oder?
Also mal zum Ersten, in keiner Partei ist das Thema Kultur dasjenige, wodurch man dann Karriere bis zum Landesvorsitz macht. Deshalb war es auch ganz gut, dass mir so ein großes Herzensanliegen ist. Ich habe es immer mit Leidenschaft betrieben. Man tritt da mit anderen auch nicht so schnell auf die Füße, sondern man darf das dann. Man gönnt sich einen Hassemer und eine Grütters. Das hat Klaus Landowski mal in der Fraktion gesagt.
Volker Hassemer, auch einer, der sozusagen für Liberale in der CDU stand, damals Stadtentwicklungssenator, erster Umweltsenator Berlins.
Genau, und da hat man gedacht, das tut er einer Partei, die ein breites Spektrum anbietet an Meinungen und Haltungen und Persönlichkeiten doch gut. Und Berlin ist natürlich die Stadt der Kultur. Es war mein Sehnsuchtsort. Ich bin, nachdem ich in Bonn studiert hatte und dort sogar 4 Jahre an der Oper beschäftigt war, habe ich alle Zelte abgebrochen, bin an meinen Sehnsuchtsort Berlin, der Kultur wegen, nicht der Politik. Das kam ja erst später mit ins Spiel. Und deshalb blutet mir natürlich das Herz, wenn ich sehe, wie sie bluten muss. Einsparungen.
Bluten muss? Oder sehen Sie da durchaus, dass das auch nicht... glücklich angegangen wird, sage ich mal, in der Koalition?
Ja, ich finde das bedauerlich, dass sie überproportional jetzt rangenommen worden ist. Also, dass es Einsparbedarf gibt, das ist, glaube ich, Konsens in dieser Stadt. Und jeder Bürger weiß auch, was er davon hat, dass solide Haushalte verarbeitet werden. Das ist ja ein undankbares Politikgeschäft. Aber dass Stefan Evers da dran geht, das finde ich richtig. Das nützt ganz Berlin und jedem einzelnen Bürger. Und im Übrigen sind die Kulturmenschen auch alles aufgeweckte, reflektierte, intellektuelle Bürger dieser Stadt. Die wissen, dass auch sie einen Beitrag zu leisten haben. Nur man muss es mit ihnen verhandeln. Und man muss pfleglich mit der Hauptressource dieser Stadt umgehen. Der Tourismus sorgt ja dafür, der hauptsächlich sich aus dem Kulturangebot ja speist, dass das 6-fache an Umsätzen hier in dieser Stadt gemacht wird, als das, was die Kulturunterstützung den Steuerzahler kostet. Also wir haben hier ein Investment, das ist nicht eine Subvention, sondern eine Investition und ein Geschäft in die Zukunft dieser Stadt und in die Vergangenheit. Und man hätte natürlich jede dieser Einsparungen mit den Einrichtungen verhandeln müssen. Ein Kulturhaushalt ist keine Excel-Tabelle, was man draus gemacht hat und dann immer 10% wegrasiert. So kann man mit diesen Menschen nicht umgehen. Die haben ja nichts falsch gemacht in dieser Stadt. Im Gegenteil.
Und der Kultur Senator hatte eine unglückliche Figur gemacht, weil er einfach politisch unerfahren war? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, ich glaube, das hat was mit Erfahrung zu tun. Wenn man weiß, wie ein Parlament funktioniert und wie wichtig Abgeordnete sind, auch als Rückversicherung und Ermöglicher dessen, was eine Regierung will, dann spricht man mit denen natürlich und zwar bevor man große Ideen hat. Und dann muss man mit den Abgeordneten natürlich ein Geschäft machen, eine Verabredung treffen und dann an die Einrichtung rangehen oder vorher die Einrichtung fragen, wo stehst du, was gibt es für Puffer, gibt es Rücklagen, können wir hier manövrieren, ohne dir die Existenz zu erschweren. Und dieser Ablauf ist nicht passiert und vor allen Dingen die Einbindung des Abgeordnetenhauses, der einzelnen Abgeordneten hätte, glaube ich, besser laufen müssen. Aber die Kultur ist die Hauptressource Ressource dieser Stadt, Wissenschaft übrigens auch. Das sind die großen Lebenselemente. Und was diese zwei Milieus angeht, muss Politik begreifen, dass sie dann immer auch in einer dienenden Funktion ist und nicht in einer führenden oder gestaltenden, sondern in einer dienenden, weil man es mit dem Intellektuellen dieser Gesellschaft zu tun hat, die vielleicht sogar schlauer sind als die Politiker selbst.
Vor diesem Hintergrund, der Kultursenator, über den wir hier reden, Giorgialo, dem wird ja, glaube ich, nicht nur nachgesagt, und er selber fände das ja schon ziemlich toll, wenn er einmal selber Kulturstaatsminister werden könnte. Wird ihm bei dem Gedanken dann bange?
Mir?
Ja.
Nein, da wird mir nicht bange, sondern ich denke immer, jeder wird sein Amt, das, was ihm angetragen wird, so gestalten, wie es seinem Naturell auch entspricht. Das sind einfach völlig unterschiedliche Typen. Auch meine Nachfolgerin Claudia Roth hat ja ganz anders agiert im Kanzleramt, als ich das getan habe. Das öffnet natürlich auch Möglichkeiten des Gestaltens und ja, da wird man sehen, er bringt ja die Erfahrung aus der Kreativwirtschaft mit. Ich finde nur, nicht alles regelt der Markt. Und das muss man in der Kultur ganz stark verinnerlicht haben, um zu wissen, warum der Staat die Kultur auskömmlich fördert, damit sie nämlich sich frei entfalten kann, ästhetisch, aber auch was die Haltung, die Meinung angeht. Und da sind Zumutungen inbegriffen. Wenn Kultur nicht Zumutung sein kann, uns also ein Spiegel vorhalten, korrektiv in unserer Gesellschaft ist, dann schläft eine Gesellschaft auch ein. Und es sind die Kultur und die Intellektuellen, auch Journalisten übrigens und die Wissenschaft, die eine Gesellschaft vor Lethargie, vor Fantasielosigkeit und vor Saturiertheit schützen können und auch vor neuerlichen totalitären Anwandlungen. Aber dann müssen sie sich eben auch entfalten können, dann müssen sie auch unbequem sein dürfen. Und das können sie nur, wenn der Staat sie auskömmlich finanziert. Das haben wir aus den Lehren zweier Weltkriege, zweier Diktaturen in unserem letzten Jahrhundert gelernt.
Dann abschließend der Blick nach vorn. Sie würden gerne in der Kultur weiter irgendwie sich einbringen. Ich habe mir so vorgestellt, als Sie im September den Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht haben, ich verabschiede mich aus der Politik, dass sofort die ersten Angebote irgendwo eingingen. War das so oder wie ist das? Haben Sie da schon irgendeine Ahnung jetzt?
Zum Glück gibt es einige, die in mir zutrauen, für sie wirksam zu sein. Das war aber immer schon so. Und in der Kultur läuft ja vieles auch ehrenamtlich, weil sie eben auch eben nicht auf der materiellen Seite dieser Republik ist, sondern auf der, die wir mit Steuergeldern aus gutem Grund unterstützen. Und insofern sehe ich mal, wo ich meinen geliebten Künstlern, Kreativen und der Kultur, die sie machen, noch nützlich sein kann. Es gibt einige Bitten und Ehrenämter, die ich sowieso schon innehabe. Und ich hoffe, dass sich daraus noch etwas machen lässt. Ich brauche das nicht für mich selbst. Ich möchte auch nicht mehr eine operative Hauptaufgabe. Dafür bin ich dann mit 63 und 41 Berufsjahren auch schon zu nah dran am dritten Lebensdrittel, würde ich mal sagen. Aber ich möchte der Wissenschaft und der Kulturszene einfach noch mein Wissen zur Verfügung stellen und bin sehr zuversichtlich, dass wir zueinander finden, auch da.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.